nehmen. Immanuel, Gott mit uns, das ist die Parole, das Programm. Immanuel, Gott mit uns. Und die Frage, der ich heute nachgehen möchte mit Gottes Hilfe, was hat Gott noch mit uns vor? Was plant er eigentlich? Wozu sind wir hier? Was hat sich er gedacht, als er dich geschaffen hat, als er dich erwählt hat, als er dich bei deinem Namen gerufen hat? Was ist da passiert und so weiter? Was hat er gedacht? Was war seine Idee? So, was hat Gott noch mit uns vor? Das ist das Thema. Eigentlich ab heute geht's Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Also bis Mittwoch sind wir, Donnerstag ist frei, dann haben wir Gottesdienste. Also Montag und Dienstag wird Elisabeth Syrer hier sein. Also da will ich nicht groß mehr ankündigen, habe genug gesagt. Ist eine tolle Frau, die hat eine ganz starke Botschaft und ja, möchte einfach uns dienen mit den Gaben, was Gott ihr gegeben hat. Und man kann ja vieles lernen, denn sie ist viel bereist. Sie war mit Corrie ten Boom zusammen als junges Mädchen, hat ihr ein bisschen zur Handreichung gemacht. Und weißt du, wenn man mit einem Missionar, mit einer Pastor oder Pastorin zusammen war, da lernt man so vieles im Alltag, die ganzen Reden. Als ich das erste Mal Elisabeth Syrer hörte, habe ich gedacht, Mensch, die redet wie Corrie ten Boom. Du färbst ab mit den Leuten, wenn du viel zusammen bist. So, sie ist Jüdin, hilft Waisenkindern in Israel, noch nebenbei, so was sie sonst noch macht, so ihre Missionsarbeit. Also horcht euch mal an und lasst euch besonders inspirieren an diesen zwei Gottesdiensten. 19 Uhr fangen die Gottesdienste an. Dann morgen wird das Thema sein, mit Jesus auf dem Wasser gehen. Du, das ist eine neue Sportart im Glauben, Wandeln mit dem Wasser. Seawalking, die Amerikaner haben schon solche Paddeln und so weiter erfunden und das kann man. Aber früher waren die Leute nicht so weit, sie mussten das im Glauben tun und Jesus kam zu seinen Jüngern und ich werde diese Geschichte aufarbeiten, ein Stück weit, wie Jesus uns begegnet. Sogar in Situationen, wo wir nicht erreichbar sind, wo uns niemand erreichen kann. Kein Handy, kein Internet, weit und breit kein Mensch und Jesus ist auf dem Berg und betet und sieht, meine Kinder kommen in großer Not, in Schwierigkeiten und er ist ganz schnell runtergestiegen und ihnen auf dem Wasser entgegengekommen, mit Jesus auf dem Wasser gehen. Und dann kommt der liebe Petrus, du weißt ja, es gibt Menschen, die starken Glauben haben. Herr, wenn du das bist, dann rufe mich, dass ich zu dir komme. Verstehst du? Der ist nicht jedem Geist, jedem Gespenst oder jedem Vater Morgana nachgelaufen. Herr, wenn du es bist, es hätte auch jemand anders sein können. Und es war der Herr. Und Petrus wandelte mit Jesus auf dem Wasser. Und wie das geht, kommt morgen, 19 Uhr. Dann am Sonntag haben wir hier um 10 Uhr Gottesdienst. Wie nimmt man das gute Land ein? Das ist so allgemeine Floskel. Aber wie nimmt man das Land im Glauben ein? Mein Revier, mein Kiez. Tiere markieren ihr Gebiet. So, hast du auch schon dein Gebiet abmarkiert, abgelaufen und die Ecken gesegnet? Verstehst du? Im Geist und in der Wahrheit kämpfen wir und arbeiten wir. Nimm ein das gute Land. Markier das Land, das du einnehmen willst. Für Gott, für dich, für dein Leben. So, gibt einiges zu tun. Manche Kieze sind so verbaut, da musst du, ja, ganz schön laufen. Als wir nach Berlin kamen und die Mauer gefallen ist, hab ich versucht, Berlin zum Wandern auf dem Mauerweg. Die Hälfte habe ich geschafft und die andere Hälfte habe ich aufgegeben, vielleicht für später mal. Es ist mehr, als du denkst und weiter, als du denkst und nicht immer einfach. So nimm ein das gute Land. Heute, wozu hat Gott uns berufen? Was ist der Sinn unserer Berufung? Ich werde über Abraham ein wenig sprechen, nur kurz als Einstieg. Aber Abraham ist so ein Beispiel, wenn Gott einen ruft. Und er sagt, geh aus deinem Vaterland, geh aus deiner Freundschaft, geh aus allen Beziehungen und ein Land, das ich dir zeigen werde. Er weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Und dann im Glauben wandeln. Und er zog aus und wandelte im Glauben Stück für Stück. Nur nebenbei, Gott hat mit uns Pläne. Er ruft uns, er bildet uns aus, er trainiert uns, er festigt uns, er gründet uns, so wie ein Abraham. Er hat nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern Gedanken des Friedens. Das ist Gott. Also wenn manche Menschen denken, ja, wenn ich mit Jesus gehe, dann darf ich das und jenes nicht mehr. Nein, du hast ganz anderen Spielraum, ganz andere Basis, ganz anderen Ausgangspunkt. Wenn du mit Jesus gehst, du beginnst ein ganz neues Leben auf einer ganz neuer Ebene. So, Abraham, er zog aus, ist uns ein Musterbeispiel, ein Vorbild für unseren Glauben mit all den Höhen und Tiefen. Glaub nicht dazu, wenn du Herrn Jesus nachfolgst, dass alles wie geschmiert ist, alles perfekt ist, alles vollkommen ist, da ist überhaupt nichts da. Du musst also jetzt im Wandeln im Glauben, was sagt er mir als nächstes, was ist der nächste Schritt? So, alle Gläubigen werden mit dem Segen Abrahams gesegnet. Abraham wurde gerechtfertigt aus Glauben, er hat sich für Gott entschieden, aus irgendwelchen Gründen, auf jeden Fall, er suchte Gott und Gott sprach zu ihm. Und das ist das Erste, was überhaupt mit einem Menschen passiert, dass Gott zu einem redet. Und du hörst die Stimme Gottes, verstehst nicht alles, kannst nicht alles tun, bist noch nicht so reif, noch nicht so weit, aber Stück für Stück ist er mit Gott gewandelt. Was ist der nächste Schritt? So, Abraham wurde durch Gott selbst erzogen, Privatunterricht. Und in derselben Weise werden auch wir als Kinder Gottes erzogen. Vielleicht die Umstände ein bisschen anders und die Vorzeichen für unser Leben ein bisschen anders. Vielleicht bist du kein Scheich, dass du mit Rinder handelst oder Kamele oder Schafe, aber du handelst vielleicht mit Kleider, mit Schuhen oder sonst was du für Geschäft noch hast und treibst. Also wir sind immer Händler, wir tauschen ständig. Und so, Abraham zog aus im Glauben. In Römer Kapitel 4, das werde ich kurz streifen, Vers 23, das, was Abraham dort durchlebte, das durchlebst du auch. Und zwar seinetwegen, wegen Gott, weil du an Gott glaubst, weil du Gott vertraust, wegen Gott durchlebst du all diese Phasen. Dein Leben könntest du auch so anders gestalten. Da gehst du irgendwo arbeiten, kommst um 5 Uhr nach Hause, kannst abendessen, dann vorm Fernseher dich setzen und so weiter, kannst dein Leben leben. Aber wenn du mit Gott anfängst zu gehen, da ist es aufregend. Da ist jede Situation anders. Du wirst ständig überrascht und mit was konfrontiert. Du suchst es die Dinge gar nicht so aus. Also, und plötzlich, es begab sich beim Abraham. Es begab sich. Da gab es Schwierigkeiten. Da wurde der arme Lot überfallen. Da musste den verteidigen und wieder in die Freiheit bringen. Und dann geht der alte Vater mit und der stirbt nicht. Der ist schon 200 Jahre alt. Also die biblischen Geschichten, 200 Jahre alt. Und wenn der nur sterben würde, dann könnte ich frei wieder weiterziehen. Aber er ist bis nach Haran mitgegangen, dieser alte Vater. Und der hat das Kommando übernommen. Denn wir lesen dann in der Bibel, als wenn er ausgezogen wäre. Als wenn er Gott gehört hätte. Als wenn Gott ihm begegnet wäre. Verstehst du? Dieses System, wo der Abraham drin war, er hat sich nicht lösen können von seinem Vater. Weißt du, du hast manchmal so Klotz am Bein, auch als Christ. Du würdest gerne in die Mission gehen, aber da irgendetwas hält dich auf. Da hast du Verpflichtungen, da musst du irgendwas besorgen oder versorgen. So. Abraham durchlebt alles nicht seinetwegen, sondern Gottes wegen. Was wir durchmachen, ist auch nicht unseretwegen. Weißt du, ich habe mich für Christus entschieden und jetzt muss ich Höhen und Tiefen meines Lebens verkraften für Jesus. Da musst du umziehen womöglich, da wird eine neue Arbeit irgendwo angefangen und da musst du Opfer bringen. Eigentlich würdest du gerne so in deinem alten Revier wohnen, wo du schon immer gewohnt hast, in deinem Heimatland. Aber nein, Gott ruft raus aus deiner gewohnten Umgebung. Aus dem, ja, alles ist so schön eingerichtet, ich weiß, wo alles liegt, ich könnte fast blind sein und würde zurechtkommen. So haben wir uns oft eingerichtet. Aber Gott will nicht, dass wir in einer Routine leben, sondern Gott will, dass wir von Überraschung zu Überraschung wandern. Also das Wanderleben, Pilgerleben, das ist, was Abraham uns hier vormacht. Und dass er Gott gehorchte, das wurde ihm zugerechnet, dass er Gott gehorchte. Und auch dir wird das zugerechnet, wenn du Gott gehorchst. Ob du es verstanden hast, ob du es perfekt gemacht hast, ob das so biblisch ist. Das ist gar nicht gesagt. Die Bibel von Abraham, die war ganz dünn. Wer weiß, wie viele Seiten die wohl gehabt hat, wenn sie überhaupt ein paar Seiten hatte. Gott sprach zu ihm und das hat er festgehalten irgendwo in seinem Leben und sagte, ich muss jetzt ausziehen. Und das ist furchtbar. Wenn du etwas zurücklässt und Gott spricht zu dir, das kannst du anderen Leuten nicht erklären. Wenn Gott zu dir geredet hat, kannst du nicht anderen Leuten erklären. Entweder glauben sie, wollen sie glauben oder nicht, oder sie halten dich für dumm. Gott will, dass wir das Leben Abrahams so erforschen, ganz besonders als Gläubige, denn er ist unser Vorbild, unser Leitbild, unser Musterschüler, der bei Gott ist oder mit Gott zusammen ist und mit Gott wandelt und mit Gott alles durchlebt. Und das, was die Männer und Frauen der Bibel durchlebt haben, mit ihren Höhen und ihren Tiefen, das ist unser Leben. Und zwar perfekt, mit ihren Fehlern. Der Abraham hat gelogen, Leute. Der hat gelogen. Und schon ein paar Mal, nicht nur einmal. Christen lügen auch. Das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester, die Sarah. Verstehst du? Aber Gott hat es recht gemacht und Gott hat es ausgebügelt. Weißt du, wir sind menschlich, wir haben Angst. Der könnte mir meine Sarah nehmen. Weißt du, aber der Herr sieht das Herz, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn uns aus dem Mund was rausrutscht, was wir gar nicht so durchdacht haben oder durchgebetet haben oder es auch gar nicht so im Glauben war, dann er hat oft im Zweifel gehandelt. Denk nur die Geschichte mit Hagar. Ja, weißt du, wir sind jetzt schon alt, Sarah, was soll man jetzt machen? Ja, ich habe noch eine junge Magd, nimmst du die und zeugst mit ihr einen Sohn und das soll unser Erbe sein. Du siehst also, wie fleischlich man handelt. Auch das alles gehört zum christlichen Leben, fleischliches Handeln. Nicht nur Glorie, Glorie, Halleluja und nicht nur alles perfekt, heilig dem Herrn. Nein, es ist sehr menschlich. Gläubige sollen Menschen werden. Und das ist, was Gott wollte. Lasst uns Menschen machen, nicht Engel. Da hat er genug im Himmel davon. Aber Mensch, lasst uns Menschen machen. Und bis ein Mensch wird, vergeht viel Zeit. Denkt nur an so ein kleines Kind. Denkt an einen jungen Mann, junge Frau. Denkt dann, bis er erwachsen ist und bis er zeugungsfähig ist und so weiter. Und dann muss er wieder abdanken. Lasst uns Menschen machen. So. Wir können aus den Fehlern der Heiligen lernen. Das ganze Wissen des Alten Testaments ist ein Schatz für uns, ihr Lieben. Schatz. Wir sollten diese Geschichten lesen. Da gibt es so viel Zeugen des Glaubens. Kleine, große, tolle, nicht so tolle, fleischliche, geistliche. Das sind Heilige, die uns vorleben. Und wir brauchen solche Musterschüler, die gelernt haben und die anderen was beibringen können. Mach nicht die gleichen Fehler, die ich gemacht habe. Verstehst du? Genau das ist es. Wir werden auch gewarnt, nicht irgendwie aus der Reihe zu tanzen, von Gott weglaufen. Denk an die Geschichte von Jona. Verstehst du? Dann muss man ganz bitter bezahlen, wenn man von Gott wegläuft, seine eigene Wege geht. Nein, ach, der liebe Gott nimmt dich genau. Berlin oder New York, das ist eigentlich einerlei. Stadt bleibt Stadt. Ich gehe nach Tarsis. Verstehst? Aber Gott nimmt sehr genau, ihr Lieben. Sehr genau. Lerne diese Geschichten. Und dann wie Jona mit Gott hadert. Weißt du, auch das gehört zum christlichen Leben, dass man sagt, ach, lieber Gott, warum hast du mir den Wurm da geschickt? Die Palme war gut, aber der Wurm. Und den Ostwind. So. Wir lernen es. Das Leben der Vorfahren ist ganz arg wichtig. Gott hat ihnen versprochen, dass er sie segnen wird, dass er bei ihnen sein wird, dass er sie stärken wird, führen wird. Und dann, wie geschieht die Führung? Was diese alttestamentlichen Menschen durchlebten, das durchleben wir hier in Berlin, in Deutschland oder wo wir auch immer sind. Das ist unser Leben in ein Land, das ich dir zeigen werde. Du bist immer noch nicht dort angekommen, wo du ankommen solltest. Gott will dich führen. Und dann denkst du, hier habe ich mich so gemütlich eingerichtet. Und dann heißt es, lass uns aufbrechen. Das, was sie erkannten, was sie lernen durften, und so weiter, das ist auch unsere Lektion in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 15 bis 17, da heißt es, denn alle Schrift, das Alte Testament, Neue Testament, alle Schrift, und wir sind reich. Wir haben hier ein dickes Buch, da steht sehr viel drin. Die wenigsten kennen sich da sehr wenig aus. Aber lies die Bibel, verschling die Bibel, iss die Bibel. Die wird süß sein, auf deiner Zunge heißt es einmal, aber die wird wie Peperoni in deinen Magen wirken. Und es wird Arbeit in deinen Gliedern, es wird Feuer sein in deinen Gliedern. Du sagst, ich halt's nicht mehr aus, ich muss jetzt gehen, ich muss das tun, was ich gelesen habe. Aber so eine schöne Geschichte, Abrahams Geschichte, Jona Geschichte oder Esther Geschichte oder was weiß ich, Jeremia seine Geschichte, Jesaja seine Geschichte. Weißt du, das sind tolle Geschichten, schöne Märchen für die Kinder zum Erzählen. Aber dann aus diesem Märchen wird Realität plötzlich. Plötzlich wirst du gepackt. Und was ist mit dir? Sitzt du immer noch in Chaldea? Sitzt du immer noch auf dem gleichen Stuhl, hat sich in deinem Leben nichts verändert, ist nichts anders geworden. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt uns zu mancherlei Teilzwecken, was auch immer ist, auf dass der eine große Endzweck Gottes erreicht wird mit uns, dass wir Gottesmenschen werden, also nicht nur Menschen, Gott will Gottesmenschen haben, Glaubensmenschen, Geistesmenschen und zu jedem guten Werk völlig geschickt gemacht werden. Deshalb sind diese Geschichten der Bibel, studier sie. Ob du es verstehst oder nicht, vielleicht verstehst du heute nicht, aber übermorgen wirst du es verstehen. Wenn es dran ist, wenn dann plötzlich, da kommst du auch in so eine Situation wie der Josef. Verstehst du, wirst in eine Grube geworfen, wirst verkauft nach Ägypten und kommst irgendwo hin, wo du gar nicht hinkommen willst. Und dann sagst du, warum das alles in meinem Leben? Warum muss das alles sein? Gott hat einen Plan mit dir und mit mir. Er will, dass wir nicht nur Schafe hüten, Gott will, dass wir auch regieren. Als Prinz von Ägypten, das war Josef. So, Gott redet. Und der Herr sprach zu Abraham. Toll, finde ich. Gott sprach zu Abraham. So beginnt der Glaube. Der Glaube beginnt immer, wenn Gott zu dir redet. Durch irgendeine Predigt, durch eine Geschichte, durch eine Begebenheit. Und Gott sprach zu Abraham. Glaube entsteht immer erst auf ein Wort Gottes. Irgendetwas kommt dir in den Sinn, du hörst etwas. Und das ist wichtig. Bei uns Christen kommt das durchs Hören. Der Glaube kommt durchs Hören. Du hörst, erschreckst dich vielleicht, eine Nachricht, eine Information, irgendetwas. Und wir erfahren dann etwas über Gott, was er für uns tut, was er mit uns vorhat oder noch vorhat. Und immer stückweise, warum muss ich das durchmachen? Und in der Schule, bei mir ging es oft so, ach, weißt du, nur noch rechnen und schreiben, das ist wichtig, aber alles andere ist so unwichtig. Aber da gab es so viele unwichtige Dinge und das muss man auch durchnehmen. Unwichtiges, Unbedeutendes. Gott will Akzente und Zeichen in unserem Leben setzen und er lässt Dinge auch durchmachen und testet, ob wir gehorsam sind. Ob du bereit bist, ihm zu folgen. Weißt du, viele möchten, was weiß ich, bist nach Kapstadt oder irgendein eine große Stadt am Ende der anderen Welt hinfahren, aber sie sind nicht bereit, um der Haustüre rumzugehen und seinem Nachbar was zu sagen oder zu geben oder mitzuteilen. Weißt du, wir sollen bereit sein zuerst mal in kleinen Dingen. Und wenn wir die kleinen Dinge beherrschen, und das ist, wie Gott testet, zieh aus Ur in Kalir, pack deine Koffer. So. Eigentlich wollten die Leute in den Tagen Abrahams was ganz Großes. Sie wollten einen Turm bauen bis zum Himmel. Das war die Zeit, in der Abraham lebte. Jeder lebt in seiner Zeit. Bei den einen ist die Sintflut, bei den anderen ist der Turm, der gebaut wird. Wir wollen einen großen Namen bekommen, denn bald wird die Welt untergehen oder wir werden vergessen, wir werden zerstreut, wir bleiben hier zusammen in Mesopotamien. Und Gott sagt, nein, du ziehst hier raus, Abraham. Und gleichzeitig, Turm zu Babel, die wollen sich einen großen Namen machen, berühmt werden, bekannt werden, wir Babylonier. Und die hatten auch was drauf. Guck mal, die konnten nun die Planeten genau beschreiben, sie konnten so vieles, was wir erst heute entdeckt haben, die Sumerer und so weiter. Diese Leute waren sehr kluge Leute. Wir wollen unser ganzes Wissen behalten, eine Bibliothek aufbauen und einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Und was macht Gott mit Abraham? Abraham, ich will dir einen Namen geben. Nicht, dass du dir einen Namen machen musst, einen Titel erkämpfen musst. Ich werde dir einen Namen geben. Und das sind zwei Paar Stiefel. Sich selbst einen Namen machen oder dass Gott einem einen Namen gibt. Dass Gott einen berühmt macht und bekannt macht. In 1. Mose 11, Vers 4. Sie wollten nicht zerstreut werden. Sie organisierten sich, sie vereinigten sich, sie haben noch mehr sich verbunden. Ökumene könnte ich sagen, Allianz und was weiß ich, was sie alles gebildet haben. Eine Einheit, wir wollen zusammenbleiben. Und sie wurden doch zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Was hat Gott noch mit uns vor? Eine Frage. Weißt du, wir wollen die in Wirtschaft, alles schließt sich hier in unserer Welt zusammen. Und die ganzen staatlichen Organisationen, sie sind Pestbeulen unserer Gesellschaft. Weißt du, die Menschheit leidet. Alles wird kommerziell vermarktet. Der Einzelne geht unter. Was bist du? Du bist nur noch eine Nummer. Und das war in Babylon, das wird der Antichrist auch fertig bringen, wenn er kommt. Die ganzen Turmbauten sind Bollwerke der Ungerechtigkeit und Gewalt, der Unterdrückung und der Ausbeutung. Lass uns darüber nachdenken. Gott will individuelle Menschen haben, Einzelne, die herausgerufen werden und die selber den Weg finden und selbst den Weg gehen. Abraham nicht mit der Masse. Die Masse ist dumm, geht verloren. Weißt du, die brauchen nur einen, der schreit, der etwas lauter ist und die Massen folgen. Denk an die Massenmedien. Verstehst? Und alle rennen in die Richtung und unser Denken wird programmiert. Jetzt habe ich eine Nachricht gelesen, jetzt beichtet einer, der den John F. Kennedy erschossen hat. Nicht der, wo er geschossen hat, die wurden alle beseitigt, der Oswald und der Ruby. Aber der wirklich ihn erschossen hat, vom Geheimpolizei, John F. Kennedy. Und der liegt im Sterben und stottert, auf dem wurde ein Mordanschlag gemacht, der stottert, aber er sagt noch, was war, und er sagt, wo die Dokumente sind, und jetzt kommt es raus, in ganz Amerika ist baff. Und die haben falsch geglaubt und die Medien versuchen alles ganz schön raffiniert zu machen. Und dass du glaubst, am Schluss, jemand hat einmal gesagt, die Rechtsanwälte können so argumentieren, dass der Bestohlene glaubt, er hätte gestohlen. So argumentiert man am Schluss. Und sie wurden zerstreut. Aber Abraham hörte Gottes Ruf, Gottes Stimme. Er wurde nicht manipuliert und ließ sich auch nicht manipulieren. Er wurde mehr und mehr von Gott abhängig. Wenn er verzichtet dann auf menschliche Sicherheiten, ist es ganz schlimm, in dieser Welt zu leben, wo alles so abgesichert ist. Aber ob du so sicher bist, ist eine andere Frage. Ob dein Geld so sicher ist, ist eine andere Frage. Ob deine Zukunft so sicher ist, ist eine andere Frage. Aber wir wollen abgesichert sein. Und komm raus, Abraham. Und er hörte den Ruf Gottes und geht als Einzelner den Weg des Gehorsams, ohne zu wissen, wo es lang geht. Das ist Glaube. Du stehst morgens auf und weißt nicht, was heute passiert und passieren wird. Aber Gott hat schon alles bis ins Detail geplant in deinem Leben. Es gibt keine Zufälle bei dem lieben Gott. Weißt du, du lebst ein geplantes Leben. Sorg nicht um den nächsten Tag. Wir müssen arbeiten zwar, wir müssen unser Geld verdienen, das ist klar, aber wir dürfen und brauchen uns nicht zu sorgen. Was werde ich in 20 Jahren machen? Wer weiß, ob ich noch in 20 Jahren lebe? Ob du noch da bist? Ob Berlin noch existiert ist in dieser Zeit? So. Aber wir sollen unser Leben bewusst in die Hände Gottes legen und sagen, Herr, du hast mich geschaffen, mich gerufen, mich errettet, ich bin dein Kind, ich habe einen Bund mit dir geschlossen und ich halte mich an dein Wort. Keiner wird zu Schanden, der Gott vertraut. Abraham weiß, ich gehe mit Gott, weiß nicht wohin, aber ich weiß, ich komme wo an. Am Anfang genügt es zu wissen, Gott hat zu mir geredet. Da brauchst du keine großen Kommentare und alles verstehen. Das ist das Anfang des Christenlebens. Gott hat zu mir geredet. Sein Wort gilt für mich. Alles andere ist Nebensache. Gott lügt nicht. Er ist nicht so wie die Politiker, die versprechen vor der Wahl und nach der Wahl kommt ganz anders. Er spielt uns nicht was vor, der Herr. Gott spricht persönlich. Leute, wir sollten wieder das persönliche Reden Gottes erleben und erfahren. Wann hat Gott zum letzten Mal mit dir gesprochen? Du hast gebetet und er hat dir eine Antwort gegeben in eine bestimmte Sache, persönliche Sache, ganz persönlich, was nur dich auch angeht. Gott spricht mit uns persönlich. Privat. Abraham, wann ziehen wir aus? Wir beide, du und ich. So, wann wandern wir? Weißt du, wir brauchen keine Aufklärer, die uns was erklären und uns vorpredigen. Gut, ich muss predigen, ich muss euch inspirieren, aber letztendlich muss der Heilige Geist das Rema-Wort geben und euch weiterführen und sagen, so, mal tut es, jetzt geht's die Richtung. Und jetzt geht's die Richtung. Manchmal führt Gott einen so zickzack, schon gemerkt? Denkst du, ich komme gar nicht vorwärts. Aber Gott will, dass wir alles mitnehmen, dass wir alles erleben, dass wir alles durchleben. So, Gott spricht ganz privat, persönlich. Und plötzlich merkst du, hier hat Gott geredet. Nur das bestätigt sich. Jemand anders bekommt auch so eine Eingebung, und dass er dir sagt und sagt, hör mal, eigentlich sollten wir umziehen. Oder solltest du ausziehen? Hier ist zu wenig Platz. Weißt du, Gott erlaubt, dass Dinge in unserem Leben passieren, dass wir motiviert werden. Oder da gibt es Spannungen. Lot und Abraham. Seine Herde ist groß und Abrahams Herde ist groß und da gibt es ständig unter den Leuten Krieg da unten. Also was machen wir? Wir machen einen Vorschlag, du gehst nach links und ich gehe nach rechts. Wilde Gegend. Also oft die Umstände sind es, die einen Menschen zu dem und zu jenem verleiten, dass du sagst, also hier kann ich mich nicht mehr entfalten, hier kann ich nicht mehr wachsen, hier gehe ich ein wie eine Blume. Jetzt muss ich umziehen. Jetzt muss bei mir was passieren. Gott spricht durch den Heiligen Geist, nicht durch die Geister, durch den Heiligen Geist. Und das ist ganz arg wichtig, du musst jetzt unterscheiden, denn das ist ja Risiko, mit allem, was man hat, umzuziehen und nicht wissen, wohin. Da muss man wirklich beklopft sein, wenn man sowas machen würde. Und deshalb, man muss sicher sein, ist das wirklich von Gott oder nicht. Bevor du eine wichtige, lebenswichtige Entscheidung triffst, solltest du dreimal, viermal den Herrn fragen. Und dann, so wie der eine in der Bibel, der hat noch Vlies ausgelegt. Gewiss, das ist vielleicht nicht mehr neutestamentlich, aber du könntest ruhig so sagen. Weißt du, der hat so ein Fell ausgelegt und sagt, wenn es ringsherum nass ist, vom Tau, dann ist es in Ordnung. Und unterm Fell trocken und jetzt machen wir umgekehrt. Das hätte ja Zufall sein können. Dass überall trocken ist und nur unterm Fell pitschnass ist. Und das war auch nicht genug beim Gideon. Und sagt, ich muss auf Nummer sicher gehen. Weißt du, was aufgegeben ist schnell, was zugemacht ist schnell, was gelöst ist schnell. Verstehst du? Aber bis das wieder aufgebaut wird. Ja. Und ich muss sicher sein. Und dann geht er noch und horcht, was erzählen die Leute da im Feindeslager. Ich habe geträumt. Verstehst du? Auch wieder übernatürliche Eingebung. Ich habe geträumt. Und dann sagt er, also gut, wenn die schon träumen, das ist schon reif. Das ist ziemlich weit fortgeschritten, die Sache. Gott spricht. Gott spricht auch zu den gottlosen Menschen. Und Gott spricht auch durch gottlose und geistlose Menschen. Durch Kinder und Narren. Ja, wenn du was die Wahrheit wissen willst, frag irgendeinen Ausländer auf der Straße, was denken Sie, wie sollte ein Christ aussehen? Oder sich benehmen? Was macht ein Christ? Und er wird dir ganz schön sagen, was ein Christ macht und nicht macht. Jeder Mensch hat etwas in sich von Gott, ein Monogramm Gottes, und er weiß ganz genau, was falsch und richtig ist. So, ist es von Gott, ist es nicht von Gott? Sollen wir gehen oder sollen wir nicht gehen? Sollen wir das Ding kaufen oder sollen wir das Ding nicht kaufen? Das sind oft manchmal wichtige Sachen. Oder wenn Leute, junge Leute heiraten wollen und so weiter, soll ich mit dem oder der Partnerin mich liieren oder nicht? Weißt du, du musst hundertprozentig wissen, ist das von Gott? Sonst hast du Hölle auf Erden. Und heulst und sagst, oh, hätte ich bloß. Nein, du solltest vorher die Augen aufmachen, bevor du losfährst. Und fragen, Herr, ist das von dir? Ist es dein Wille? Du, der Heilige Geist ist es, der uns dann führt, der uns Gewissheit gibt. Und manchmal, selbst wenn du Gewissheit hast, machst du trotzdem noch einen Fehler. Und du musst ehrlich sein, Fehler werden von Gott zugelassen, geduldet. Aus den Fehlern lernt man. Aus den Fehlern lernt man. Ja. Da war einer, weißt du, auch das Wort Gottes, du musst aufpassen, dass du das Wort Gottes nicht missbrauchst. Da war ein junger Amerikaner, der hat einfach gefragt, Herr, welches Mädel, da waren ein paar Mädels in der Gemeinde, welches Mädel soll ich heiraten und so weiter. Dann sagt er, ich werde einfach so machen, ich schlage die Bibel auf und das, was ich aufschlage und das auf die eines dieser zwei Mädels zutrifft, das wird es sein. Das wird es sein. Und dann macht er die Augen zu im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und schlägt auf, eine große Dürre kommt. Und tatsächlich, die dünne Dürre kam um die Ecke. Eine große Dürre kommt. Weißt du, Gottes Wort ist kein Horoskop und kein Orakel. Du musst es so lang lesen, bis Gottes Geist dir Zeugnis gibt. Deinem Geist die Gewissheit gibt, nicht die große Dürre. Vergiss es. Weißt du, und so lesen viele Christen die Bibel. Also, soll ich links oder rechts gehen und dann, aha, hier steht's. Vergiss, auch das ist falsch. Lies einfach fortlaufend. Der Heilige Geist will dir alles geben. Kompakt. So, wir gehören zu Jesus Christus, sind Kinder Gottes und wir werden sogar durch den Heiligen Geist geleitet und wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Und deshalb auch dieses Wachsen und Reifen zum vollen Mannesalter in Christus, weißt du, dass wir von Gott geleitet werden, Stück für Stück. Und wir bekommen das, was wir brauchen vom Herrn. Wir bekommen. Und wenn nicht, Gott stoßt uns noch drauf. Es ist so wichtig, Gottes Stimme zu hören. Herr, was willst du? Nicht, was ich will. Sogar der Herr Jesus musste im Garten Gethsemane dreimal ringen. Und das sagt mir schon sehr viel. Wenn der schon so beten muss, was muss ich beten? Und was musstest du beten? Herr, nicht mein Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ausziehen jetzt. Abraham, das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. Wir müssen ausziehen. Verlassen. Und das ist, was Gott eigentlich in unserem Leben immer bewirken will. Wir müssen uns trennen. Trennen von liebgewonnenen, gewordenen Dingen, die sogar manchmal so den Stellenwert Gottes in unserem Leben einnimmt. Und die Frage ist, liebst du Gott mehr als seinen Dackel? Liebst du Gott mehr als, was weiß ich, in dieser Welt, was dir so wertvoll geworden ist, deine Hobbys? Verstehst? Wir müssen trennen. Abraham, verlass das alles. Denn ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Das sind große Verheißungen. Und ich will mich durch dich manifestieren und das Heil in diese Welt bringen. Bist du bereit? Ja, aber Herr, ich mag meine Hobbys. Ich mag meine Freuden. Was du für Gott aufgibst, Gott entschädigt dich im reichen Maße. Wenn du für Gott, um Jesu Willen, bestimmte Sachen aufgibst und dir ein Opfer ist, und Opfer ist etwas, das einem wehtut. Das ist Opfer. Was nicht wehtut, ist kein Opfer. So, um Jesu Willen, ich gebe es jetzt auf. Ich möchte frei sein und Gott dienen und ich möchte nicht belastet werden. Kein leichter Dienst, keine leichte Aufgabe, auf was sich der Abraham hier eingelassen hat. Es ist nicht leicht, der Rede Gottes zuzuhören oder herauszufinden, dass Gott geredet hat. Und wenn er dann schon endlich geredet hat, das zu tun. Das rumort. Soll ich? Ist es wirklich vom Herrn? Ist es wirklich gut? Nützt es was? Bringt es was? Weißt du, Gott hat geredet und trotzdem an der Sache bleiben. Und Gott spricht. Und ich möchte dir ganz kurz schnell verfahren sagen, wie Gott zu einem Menschen redet. Zuerst ist es ein kleines Licht und dieses kleine Licht wird immer größer, größer, größer und dann wird es so erdrückend, dass du sagst, ich kann nicht, jetzt muss ich gehen. Wenn der Teufel zu einem Menschen redet, da ist zuerst mal ganz groß und stark, wir wollen einen großen Turm bauen, alle eins. Und am Schluss bleibt nichts übrig. Verstehst du? Ganz groß und am Schluss verläuft alles. Deshalb, wenn Gott redet, da kommt zum einen das andere und da fügt sich das und entsteht. Da plötzlich hast du Freude, manchmal wieder keine Freude. Manchmal hast du so Lust, dass du das sofort am liebsten jetzt, aber das geht nicht so schnell. Und dann merkst du vom Herrn, du bist noch gar nicht reif für die ganze Geschichte. Oder die Zeit vergeht. Abraham wohnt 17 Jahre in Haran, bis er weitergeht. So, das erste Wort, das dem Glauben gegeben wird, ist das, was Abraham gekriegt hat, geh aus. Nicht geh aus, mein Herz, und suche Freude. Nein, geh aus Ur in Chaldea. Wenn du dich bekehrst, merkst du sofort, ich kann nicht mehr so bleiben, wie ich bin. Bei mir muss sich was verändern. Nicht die anderen müssen sich verändern, ich muss mich verändern. Wir predigen gerne für die anderen. Mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Schwiegermutter, die müssen sich alle verändern. Aber ich bin doch in Ordnung. Und du merkst, dass bei dir vieles nicht in Ordnung ist, wenn du ehrlich bist. Geh aus. Geh aus. Entweder gehst du aus und gewinnst, oder du bleibst zu Hause und verzichtest auf den Siegespreis. Das sind zwei Möglichkeiten. Beides miteinander geht nicht. Der Glaube führt uns immer in die Freiheit hinaus. Befreit uns von Traditionen, von Formen, von Gewohnheiten. Und die Kanaaniter sind Leute, die Gewohnheiten machen, schaffen. Gewohnheiten. Die Girgasiter und wie die ganzen Völker heißen, die in Kanaan lebten. Und Abraham durchwandert ganz Kanaan. Er kommt mit diesen Leuten in Berührung. Gewohnheiten. Und wir müssen auch von vielen uns liebgewonnenen Gewohnheiten lösen. Weil die bringen nichts. Mir ist alles erlaubt, sagt die Bibel. Ich kann alles. Aber nicht alles frommt und bessert mich. So, Gewohnheiten. Das ist mir eine Last, diese Gewohnheit. Verstehst? Dann sollten wir mit dieser Gewohnheit brechen. Aber ich sag dir, es ist schwer, mit Gewohnheiten zu brechen. Hör doch auf mit Rauchen auf. Du weißt, wie schwer das ist. Oder Drogen zu nehmen. Oder sonst was. Du merkst, Mensch, ist das eine harte Nuss. Und dann nimmst fünfmal den Anlauf, bis du es schaffst und schaffst immer nicht. Und dann merkst, mit Fleisch und Blut komme ich nicht zurecht. So Gewohnheiten, Traditionen. Und in dem Moment, wo wir anfangen, mit Gott zu gehen und nicht mit den Traditionen brechen, da wird das Negative in meinem Leben noch verstärkt. Verstärkt. Ich werde krank, und was auch immer ist. Und der Teufel ist scharf auf Traditionen, egal welche. Auf Gewohnheiten, dass wir immer beibehalten, sie pflegen, die guten Sitten, die guten Gebräuche. Ich denke nur, die katholische Kirche und die Juden, die haben da einen Sonderauftrag im Pflegen von Traditionen. Das hat der Großvater und Urgroßvater und die schon gemacht. Und das ist bei uns im Volk seit den biblischen Tagen, ich denke nur im Judentum, dass man auf das und das nicht macht oder und so weiter. Das sind alles die Hüter der Tradition. Und Gott will uns raus. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Weißt du, es lebt sich so schön. Großvater hat schon so gemacht, der Vater hat es schon gemacht, ich mache das so, meine Kinder machen es auch so weiter. Aber Gott will uns rausholen aus dieser väterlichen Lebensweise. Auch wenn sie tolle Sachen gemacht haben. Auch wenn sie lieb waren. Auch wenn sie nett waren. Aber Gott will uns erlösen aus der väterlichen Lebensweise. Du bist jetzt dran. Oder mütterlicherweise. Meine Mutter hat immer so Salat gemacht und so die Soßen angerührt. Verstehst du? Immer so. Du musst auch so von der väterlichen und mütterlichen Lebensweise wegkommen. Sonst wirst du nie was Neues entdecken. Das, was die Mutter nicht gekocht und nicht gegessen hat, das werden auch die Kinder nicht essen. In der Natur ist so, die Tiere, die Bestie nicht gerissen hat, oder der Vater der Bestie nicht gerissen hat, oder Großvater, die werden die Schafe auch nicht reißen dann. Verstehst? Der Geschmack wird mitgegeben, mit auf dem Weg. Sind wir davon schon alles erlöst? Sieh aus. Wenn du dich im Glauben aufmachst, auszuziehen, da wird zum ersten Mal das Fleisch bei dir aktiv. Nein, um Himmels Willen, wo kommen wir dahin? Weißt du, beginnt der alte Mensch sich aufzuregen. Du kochst innerlich. Dara heißt der Riechende, also der Vater von Abraham, der Riechende, der riecht. Verstehst? Der riecht. Und er riecht, dass der Abraham weg will. Ich gehe mit. Und es gibt Leute in deiner Umgebung, die sind solche Taras, solche Riecher. Die riechen. Wenn der das macht, mache ich auch mit. Und wenn Gott dich ruft, Bruder und Schwester, ist ganz arg wichtig, dass du nicht über die Schulter guckst, wer geht noch mit, sondern Gott hat dich gerufen und du musst gehen. Von den anderen will er nichts. Die anderen sind nur ein Ballast. Die anderen blockieren dich nur. Tara. Weißt du, ja, der Abraham, da duftet schon. Der zieht bald aus. Weißt du, und dann sind Leute, das habe ich schon immer gewusst, dass das und das passiert und das gemacht werden muss. Der alte Mensch geht nach Geruch. In aller Liebe. Nach Geruch. Weißt du, und diesen Geruch, diesen Geschmack, das Geschmäckle, sagen die Schwaben, das tragen wir mit irgendwie und spüren. Und erst ab Haran ist der alte Mensch tot, macht nicht mehr mit. Erst ab dort, verstehst du, da vergeht sehr viel, bis wir, weißt du, nicht nach äußeren Umständen uns richten, sondern anfangen, nach dem zu gehen, was Gott wirklich gesagt hat. Seid Täter des Wortes, heißt es in der Bibel. Haran heißt Hitze, übersetzt. Hitze. Wenn der alte Mensch in das Feuer der Trübsal kommt, kann die Hitze nicht ertragen. Oh, das ist unangenehm. Der alte Mensch, der hält's. Es gibt also Blockaden in unserem Leben, da kann Gott schmelzen, so viel er will, da wird der Mensch nicht weich. Kann schlagen, so viel er will, der Mensch gibt nicht nach. Weißt du, wir können sehr störrisch sein. Nein, das mache ich nicht. Und du hast ja Kinder vielleicht beobachtet, kleine Kinder, wie bockig sie sein können. Da legt sich das Kind auf den Boden, strampelt und die Mutter kann machen, was sie will, das Kind nicht zu bewegen. So Dickköpfe. Schade, dass wir noch keine Hörner haben. Verstehst du? Aber wir sind dickköpfig manchmal. So richtig stur. Und Gott arbeitet. Kontinuierlich. Lea zog Abraham nach Haran, kam dort an. Und dann, als er dann weitergezogen ist und Gott gehorcht hat und schon vor der Grenze des gelobten Landes ist, hat Gott ihn gesegnet. Erst nachdem er sich bewährt hatte. Gott segnet uns erst, wenn wir uns bewähren, Leute. Nicht vorher. Und das Gebet eines Bewährten vermag viel, schreibt der Jakobus. Wer echt im Glauben lebt, der muss Prüfungen durchmachen, aber der muss vor den Prüfungen gar keine Angst haben. Gott hilft ihm in den Prüfungen. Gott steht ihm bei. Und Gott sagt dir vor, was du sagen sollst. Du musst auch nicht sorgen, wenn du jetzt eine Gerichtsverhandlung hast, also dich vorbereiten, was werde ich sagen? Es wird euch gegeben werden. Das richtige Wort im richtigen Augenblick. So. Wer auf dem Boden der Verheißung leben will, der muss den Boden der Tradition verlassen. Hart, aber wahr. Da gibt es keine andere Möglichkeit, keine Alternative dazu. Du musst Ur in Chaldea zurücklassen. Auch wenn alles noch so schön ist und noch alles so angenehm ist, Gott will dich weiterführen. Und er kann dich nur weiterführen, wenn du bereit bist, loszulassen. Das Loslassen. Das Loslassen. Deshalb manche denken, jetzt werde ich fasten und beten, dass Gott mir hilft. Nein, Gott sagt, bevor du fastest, lass los, die du gebunden hast. Und was du gebunden hast, an was du dich gebunden hast. Da gibt es so vieles. Das Fasten bringt dich nicht weiter, das Beten bringt dich nicht weiter. Lass los, was du gebunden hast. Und so viele Menschen sind am Irdischen gebunden, am Materiellen gebunden, am Sichtbaren gebunden. Wenn ich nicht sehe, kann ich nicht glauben. Wer weiß es? So, wir müssen zuerst mal heimatlos werden in dieser Welt, bevor wir Heimat in Gott finden, Ruhe in Gott finden. Hebräer 11, Vers 8, das hier, dieses Ausziehen. Weißt du, wir haben eine Bürgerschaft im Himmel. Unser Bürgertum ist nicht in Deutschland, nicht in Europa, sondern unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und dafür gibt es keine Alternative. Du musst hier dich ausbürgern, bevor du im Himmel einbürgern kannst. Ausgebürgert werden. Weißt du, was das heißt? Du musst deine Staatsangehörigkeit abgeben. Der Teufel will, dass du Doppelstaatsangehörigkeit hast. Weißt du, das macht er bei uns ganz raffiniert, wird eingeführt. Kann das und das sein? Nein, bei Gott gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Bei Gott bist du entweder echt sein Kind und gehst mit ihm, liebst den Herrn, folgst dem Herrn, oder du tanzt auf zwei Hochzeiten. Und die meisten Leute möchten immer das Optimale aus ihrem Leben sein. Bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche sein. Immer ganz die wichtige Person. So, lass Gott arbeiten. Abraham, er zog aus, er verlässt sich auf den Herrn, er hört auf seine Stimme und sagt, auch wenn ich jetzt ein Fremdling bin, ein Ausländer bin und staatenloser bin, das war er ja dann letztendlich, staatenloser, jetzt ich vertraue Gott, ich bin beim Herrn zu Hause, dort ist meine Heimat, bei Gott im Himmel. In Hebräer 11, da heißt es, Vers 37, die Welt war ihnen nichts wert. Die Welt war ihnen nicht wert. Die haben sich zersägen lassen, diese Glaubenshelden. Die haben sich wilden Tieren vorwerfen lassen. Sowas. Die Welt war ihnen nicht wert. Und wir müssen auch so weit hinkommen, ob wir das glauben oder nicht als Christen. Die Welt darf uns nichts bedeuten. Wie heißt das von Demas? Er hat die Welt lieb gewonnen. Deshalb war er unbrauchbar im Werk Gottes. Er hat die Welt lieb gewonnen. Du glaubst gar nicht, an wie viel Blödsinn und Dummheiten sich die Menschen halten in dieser Welt. Und sie lassen nicht los, sie lassen sich nicht befreien. Sie klammern sich fest, das kann ich nicht, wenn ich das aufgebe, was habe ich dann noch vom Leben? Du weißt gar nicht, was du bekommst, wenn du für Gott was aufgibst. Für mich war es furchtbar, nach meiner Bekehrung oder bei meiner Bekehrung, ich habe zuerst mal meine ganzen Freunde verloren. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, du bist ganz einsam. Alle meine Freunde, verstehst du, ein junger Mensch braucht Freunde, braucht Jungs, braucht Mädels. Und ich habe alle meine Freunde verloren, wo ich früher aktiv war. Und ich war so traurig, die melden sich nicht mehr, rufen nicht mehr an, fragen nach einem nicht mehr. Wenn die dich auf der Straße sehen, machen sie einen Bogen. Das war meine Erfahrung als Christ. Ich bin praktisch so entledigt worden. Und dann passierte was, wo ich dann in die Gemeinde kam, dann habe ich Christen kennengelernt, mehr Christen und immer mehr Christen, und so bin ich ins Reich Gottes hineingewachsen, eine andere Familie, andere Freunde. Mit den Freunden haben wir nur Radau gemacht, mit den alten Freunden, und Blödsinn gemacht, anderen Leuten geschädigt, und jetzt darf ich anderen Leuten dienen. So, du bekommst andere Freunde. Lass dich nicht vom Teufel in Not bringen, in Angst bringen. Ja, ich verliere alle meine Mitmenschen. Nein, du bekommst andere Menschen, die sind wertvoller. Wertvoller wie Gold. Die dann an deiner Seite stehen. Die gottlosen Freunde werden nicht an deine Beerdigung kommen. Die haben kein Interesse an dir, im Leben und auch nicht im Tod. Aber freu dich, Gott. Und selbst wenn da du ganz allein bist, du darfst eines wissen, Legionen von Engeln umgeben mich von allen Seiten. Der Herr ist bei mir. Der Herr ist bei mir. Ich werde nie vergessen, eine Taufe in Rumänien. Wir haben ganz schnell das machen müssen. Es war gefährlich, diese Taufe. Sicherheitspolizei war hinter den Gläubigen hinterher. So, und wir sind dann am Baggersee gefahren oder am Mühlteich gefahren und schnell die Taufe gemacht. Und da kommt jemand und sagt, aber weißt du, wir haben keinen Fotoapparat, wir können das nicht festhalten. Und es ging ja alles so schnell. Aber dann hat der einer dabei, der mit dabei war, gesagt, weißt du, der Himmel hat uns fotografiert. Gott hat uns fotografiert. Der Himmel hat gesehen, was wir hier gemacht haben. Wir haben das nicht für Menschen gemacht, wir haben für Gott gemacht. Und deshalb Taufe, liebe Leute, ist für Gott eine Sache und nicht für die Menschen. Nicht für die Gemeinde, damit nachziehen können. Jetzt haben wir so viele Täuflinge gehabt. Für Gott. Und was wir tun, wir sollten anfangen, für Gott tun. Nicht, wer sieht mich, dass ich ausziehe? Wer sieht, wie viel ich spende? Wer sieht das? Unser Dankeschön kommt vom Himmel. Unsere Belohnung kommt vom Himmel. Und Abraham wusste, Gott ist mein Lohn. Gott will uns führen, so wie Hiob, wie viele andere, die er geführt hat. Alle großen Männer und Frauen, die wurden von übernatürlicher Macht geführt. Sie haben gar nicht gemerkt, wie sie ferngesteuert wurden. Durch Eingebung, durch Impulse, durch Engelbotschaften. Und manchmal kam man, wie zum Abraham, da kamen die drei Engel vorbei. Und da hat er gar nicht erkannt, dass es Engel sind. Das sind besondere Leute, die hier bei mir vorbeikommen. Aber was die sind, und erst hinterher merkt er, dass es Engel gewesen sind. Und manche haben unwissend Engel beherbergt. Das passiert im normalen Leben. So, sobald einer gläubig wird, tobt seine Verwandtschaft, seine Freundschaft. Da toben die ganzen Beziehungen. Das kannst nicht. Was machst du? Wovon willst du leben? Die laufen amok und rasten aus. Die werden plötzlich komisch, diese Leute. Und sogar aggressiv, die versuchen mit Gewalt dich zurückzuhalten, sperren dich ein, wenn du dich bekehrst. Abraham muss seinen Weg allein gehen, mit Gott allein gehen, trotz den Krisen, trotz den Problemen, trotz den Angriffen, allein. Wer sich an Gott bindet, der muss alle anderen Bindungen loslassen. Deshalb dieses Loslassen, entweder oder. Entweder wir binden uns an Gott und Gott an uns, oder dann funktioniert die ganze Sache nicht. Die natürliche, irdische, menschliche Liebe ist blind gegen den göttlichen Liebeswillen. Gott liebt uns anders als die Menschen. Gott versteht uns anders als die Menschen. Gott dient uns anders als die Menschen. Deshalb wir müssen diesen Tausch machen. Das eine gebe ich weg und das andere nehme ich an. Jetzt ist Gott mein Freund. Wir haben vom Freund gesungen. Der beste Freund. Aber wir müssen dann alle anderen Freunde lassen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, steht in der Bibel. Also du musst Gott oder die anderen lassen. Darum müssen wir total uns Gott ausliefern, damit wir die Aufträge Gottes begreifen und nicht da bei zwei Firmen oder drei Firmen irgendwo noch beschäftigt sind, sondern wir sind nur bei einer Firma beschäftigt, bei dem lieben Gott. Wir dienen ihm mit Freude, mit Begeisterung. Geh aus deines Vaters Haus. Und das ist die Erlösung von dieser väterlichen Lebensweise, von diesem väterlichen Lebensstil. Geh aus deinem Vaterhaus. Hier kann ich mit dir nichts anfangen, lieber Abraham. Und auch wir müssen aus unserer Umgebung raus, wir müssen da ausgebrochen werden. Ein Stein, das bearbeitet werden muss, muss aus dem Fels gehauen werden und dann in die Werkstatt und behauen werden und bearbeitet werden. Wir selbst müssen die Brücken abbrechen. Das macht nicht der liebe Gott. Das macht nicht der liebe Gott. Deshalb bei vielen Christen geht es überhaupt nicht vorwärts in ihrem geistlichen Leben, weil sie nicht bereit sind, die Brücken abzubrechen. Zu sagen, Schluss. Aber nein, da geht man in diesen Zirkel, dort bei diesem Klatsch, Kaffee, klatscht und da beschäftigt man sich und man springt immer hin und her und man ist nirgendwo mehr zu Hause. Die Brücken müssen abgebrochen werden, entweder ganz oder gar nicht. Wir müssen Entscheidungen treffen. Hadrian, als er Großbritannien erobert hat, oder England damals, fuhr er mit den Schiffen rüber und dann ließ er die Schiffe anzünden. Also es gibt kein Zurück, Leute, wir müssen jetzt nach Schottland. Radikal und so weiter. Aber solange du noch eine Hintertür irgendwo offen hast, kommt immer wieder der Teufel. Immer wieder ein falscher Geist. Immer wieder die Dämonen, welche Form auch immer, die in deinem Leben nichts zu suchen haben. Und dann erst, wenn du bereit bist, einen Schritt zu gehen, deine Entscheidung zu treffen, auch wenn sie schwer ist, aber alles fängt und beginnt mit der Entscheidung, dann hilft Gott wieder, den nächsten Schritt. Also, vertraue dem Herrn. Gott gibt große Verheißungen für Abraham, aber er muss vertrauen, dass Gott mich führt, auf rechter Straße, um seines Namens willen. Gott weiß, wo es lang geht. Er kennt die Gefahren, die unterwegs sind. So, und er führt mich auf rechter Straße. Und ich will aus dir, Abraham, eine große Nation, ein großes Volk machen. Wenn wir mit Gott gehen, sind nicht mehr einsam. Ich sage euch, ich schwöre euch, ich habe das selber erlebt. Da lernst du so viele Christen kennen. Weißt du, heutzutage übers Internet, dann lernst du Christen kennen, auch in der Gemeinde, hin und her, bei Konferenzen, was weiß ich, überall. Oder wenn du keine Christen kennst. Jemand kam zu mir in Heilbronn, sagte, weißt du, ich suche eine christliche Frau, aber ich finde, da gibt es keine christliche Frau. Also die Frau, die mir gefällt oder die ich haben möchte, ich finde sie nicht. Die gibt es hier nicht. Wir haben dann geredet, gebetet und dann sage ich, du, hör mal, Andi, geh auf die Straße und bekehre ein Mädchen. Bring sie zum Herrn Jesus, führe sie zum Heiland und das kann durchaus dann deine Frau werden. Und was hat er gemacht? Er hat dann Straßenmission richtig kräftig betrieben und da bekehrt sich seine Frau und die haben jetzt zwei Kinder, sind glücklich verheiratet und ist genau der Typ, den er haben wollte. Bekehr sie, aber nicht gleich heiraten. Verstehst du? Die sind zuerst mal bekehrt in der Jugendarbeit gewesen und sie einander kennengelernt, ob das auch so ist oder funktioniert. Aber er hat das Mädel zum Herrn Jesus geführt. Es ist schlimm, manchmal bekehren sich die Leute, auch solche Riecher, nur damit sie einen Partner finden. Die Riecher. Und dann, wenn sie den Partner oder Partnerin haben, dann sind sie weg vom Fenster. So, lass dich von Gott führen und übereile nichts, brich nichts übers Knie, warte auf die Stunde Gottes. Gott arbeitet nach seinem Terminplan. So viele Christen, wenn die merken, das geht nicht so, wie ich will, dann fangen sie selbst was zu tun. Aber das ist nicht der Weg Gottes. Gott sagt, ich will dich groß machen. Ich will dich bekannt machen. Ich will dich ans Ziel bringen. Und du sollst überleben. Die anderen werden nicht überleben. Die Babylonier werden nicht überleben. Und die Frage ist, was ist dein Endziel von deinem Leben? Nicht, was du jetzt gerade im Augenblick machst. Das ist nicht, was das zählt. Das Endziel zählt. Was ist dein Endziel? Was hat Gott mit mir vor? Was plant er? Es geht nicht nur zeitlichen, kurzfristigen Erfolg. Es geht um die Frucht. Weißt du, Abraham, na die Hagar, die wird das schon machen, das mit diesem Ismael, das wird schon der Erbe sein. Aber dann passiert es tatsächlich, dass die Sarah auch noch schwanger wird. Und jetzt ist der Isaac da. Und jetzt haben wir ein Problem. Und viele handeln sich, weil sie fleischlich handeln, Probleme ein. Jetzt hast du ein Problem. Und jetzt musst du gucken, wie du damit zurechtkommst. So, es geht nicht nur um kurzfristigen, augenblicklichen Erfolg. Es geht um die Frucht, die Verheißung. Dein Isaac. Und Abraham wird Frucht verheißen. Du wirst Vater großer Nationen sein. Und guck mal, heutzutage, die Moslems berufen sich auf Abraham, die Christen berufen sich auf Abraham und die Juden berufen sich auf Abraham. Er ist ein Vater des Glaubens. Warum? Er hat nur mit Gott gewagt. Nur, er ist das Risiko eingegangen. Ich gehe mit Gott. Und sein Leben war nicht umsonst. Was er tat, war nicht umsonst. Es ging nicht so einfach, diese ganzen Prüfungen, die er da durchmachen musste. und so weiter. Das war nicht umsonst. Alles, was wir brauchen, ist bereits da. Wir müssen nur auf Gott schauen, Gott vertrauen. Und weißt du, Gott segnet uns. Und wir dürfen nicht zimperlich sein. Zimperlich sein, wenn es mal nicht so kommt, wie Gott haben wollte. Oder wie wir es haben wollten oder wie die Menschen haben wollten. Es kommt manchmal viel, viel, viel anders. Und sei nicht entsetzt. Es ist alles da. Du wirst ein Vater vieler Völker, großer Nationen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mir auch ganz wichtig ist. Alles, was wir tun, wir sollen Gott zu Ehren tun. Gott zu Ehren. Oder sonst gar nicht. Soli Deo Gloria hat Bach immer wieder geschrieben. Allein Gott zu Ehren. Jedes Lied, jeden Faden, den ich drehe, alles, was ich mache, alles meinem Gott zu Ehren. Abraham ist zur Ehre Gottes ausgezogen, um seines Namens willen. Und er hat Dinge gemieden zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Alles, was Gott nicht ehrt, was Gott nicht verherrlicht, ist ein Verbrechen und ein Gräuel. Alles, was Gott nicht ehrt. Alles, was nicht zum Lob Gottes ist, er zog aus zum Lob Gottes. Und überall, wo er hinkam, hat er dem Herrn ein Altar gebaut und Gott gelobt und gepriesen, den Namen des Herrn verkündigt. Also er war zum Lob Gottes unterwegs. Sein Leben war zum Lob Gottes. Was nicht Lob Gottes ist, das ist nicht für die Ewigkeit. Das bringt auch keinen Sinn in deinem Leben, macht dir auch keine Freude. Wir sind zum Lob Gottes angelegt. Das ist unser Zweck. Zum Lob Gottes. Nicht, dass wir gesund werden. Deine Gesundheit, weißt du, wenn deine Gesundheit nicht zum Lob Gottes beiträgt, dann ist es besser, du bleibst krank. Wir sind zum Lob Gottes da. Unser Leben hat einen Zweck. Zieh aus. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20. Denn alle Gottes Verheißungen sind in ihm, also in Jesus. Ja, und darum sprechen wir auch durch ihn das Amen zum Lob Gottes. Was Gott nicht verherrlicht, was Gott nicht preist und Gott nicht groß macht, das sollten wir auch gar nicht bitten. Weißt du, wir sollten lernen zu beten, Herr, dein Name soll verherrlicht werden. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Wir sollten Gott das Ruhm suchen, mit unserem Dasein, in Gottesdienst gehen, zum Lob Gottes. Wir sind zur Anbetung Gottes geschaffen. Und unser Platz im Himmel wird eines Tages sein, Gottes Lob zu halten, Gottes Lob zu preisen. Was Gott nicht verherrlicht, das will Gott uns auch nicht geben. Und deshalb frag dich, wenn du etwas bittest, verherrlicht das Gott, macht das Gott groß. Heilung, die Gott nicht verherrlicht, wird nicht passieren. Und wenn sie passiert, war sie unnötig. Weißt du, die Heilung sogar Totenauferweckung. Ich denke nur an Johannes 11, Vers 4 vom Lazarus, als Jesus gesagt wird, du er schwer krank. Hör mal, was Jesus über die Krankheit denkt. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Auch deine Krankheiten sind nicht zum Tode. Vergiss es. Egal, selbst wenn du Ebola kriegst und AIDS, verstehst du? Die sind nicht zum Tode. Jetzt hör mal zu. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Johannes 11, Vers 4. Weißt du, zum Lob Gottes. Und wenn du sogar zum Lob Gottes stirbst, dann wird der Herr dich auferwecken. Und wir sollen anfangen, zum Lob Gottes zu leben oder gar nicht. Sonst bringt unser Leben nichts. Heilungen, die Gott nicht verherrlichen, nützen niemand was. Nicht einmal dem Geheilten. Und Jesus war hier auf Erden zur Verherrlichung des Vaters. Und wir sind hier auf diesem Planeten Erde, so wie Abraham, zur Verherrlichung Gottes. Johannes 12, Vers 28. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. So, Gott reagiert, Gott verherrlicht uns. Wenn wir Gott verherrlichen, wird er uns doppelt und dreifach segnen. Und zwar mit Gesundheit, mit Erfolg, mit guten Sachen, mit allem, was wir brauchen. Jesus Sterben am Kreuz war eine Verherrlichung Gottes. Als er ausrief, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du wirst es nicht glauben, du wirst es mir nicht abnehmen und abkaufen, aber selbst das Kreuz Jesu, das Sterben, war eine Verherrlichung Gottes. Sogar der Verrat vom Judas Ischariot. Lies mal Johannes 13, Vers 31. Johannes 13, Vers 31. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist des Menschen Sohn verherrlicht und Gott verherrlicht ihn. Verrat. Verstehst du, Jesus wird verkauft, aber das war zur Verherrlichung Gottes. Jetzt wird des Menschen Sohn verherrlicht und Gott verherrlicht ihn. Den Menschensohn. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott auch verherrlichen in sich. Und so weiter. Und da wird bald eine Herrlichkeit geben, diese Auferstehung. Schwierigkeiten, wir sollen begreifen, Schwierigkeiten sind zur Verherrlichung Gottes. Krankheiten sind zur Verherrlichung Gottes. Weißt du, nicht nur, dass gesund wird, sondern kann der das tragen? Kann er das ertragen? Hat er Kraft genug? Weißt du, nicht nur, dass er gesund ist, aber dann kommt morgen nächster Schuss. Und nächste Panne. Deshalb, wir werden immer krank bleiben. Der Mensch ist ein krankes Wesen. Und anfälliges Wesen. Aber wir haben die Kraft, wir haben gelernt, mit Schwierigkeiten, mit Zipperleins zurechtzukommen. So. Befreiung, die Gott nicht verherrlicht, wird nichts bringen. Verstehst du? Wenn du sagst, ich gebe das auf, aber verherrlicht das Gott, was du aufgibst. Worauf du verzichtest. Verherrlicht das Gott. Weißt du, die ersten Christen in Judäa, die haben ihre Grundstücke verkauft und sie brachten das Geld zu den Apostelfüßen und sie haben Gott verherrlicht, damit sie frei sind da von dem ganzen Ballast da. Die waren sowieso nur Hütten. Aber sie waren befreit zur Verherrlichung Gottes. Jetzt können wir Gott dienen, jetzt können wir Gott anbeten, jetzt können wir das Reich Gottes bauen. Aktivitäten, die Gott nicht verherrlichen, ist Zeitverschwendung. Können lieb und nett sein. Glaubensschritte, die Gott nicht verherrlichen, sind viele Katz. Sinnlos. Weißt du, ich wage, aber verherrlicht dein Risiko, das Wagen ist verherrlicht, das Gott preist es Gott. Gespräche, und jetzt halte dich fest, zieh aus deiner Vaterstadt und Freundschaft, Gespräche, Unterhaltungen, die Gott nicht verherrlichen, die verherrlichen den Teufel. Einer wird verherrlicht, entweder Gott oder der Teufel. Dialoge, Diskussionen, Kommentare, die Gott nicht verherrlichen. Besuche, Treffen, Unternehmungen, die Gott nicht verherrlichen, sind unnütze Worte. Kämpfe, Verluste und so weiter. Auch Schwierigkeiten, die du hast, die Gott nicht verherrlichen. Mann, oh Mann, oh Mann. Leiden, die Gott nicht verherrlichen, bringen nichts. Wir sollten so weit hinkommen, auch hier durch das Leiden Gott loben und preisen. Paulus errühmte sich der Trübsal. Hat Gott gedankt, dass er so stark sein kann, auch wenn die Augen nicht mehr mitmachen, womöglich. Vater, ich danke dir, dass ich noch so viel für dich tun kann. Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen fällt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns sich offenbaren soll. Denn das ängstliche Harren der ganzen Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Die ganzen Spannungen, das ganze Durcheinander in der Welt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Nicht nur das, sondern die Kinder Gottes werden auf dem Thron sitzen und wir werden den Platz einnehmen, den der Teufel bis zu seinem Fall gehabt hat. Er war der Thronengel. Weißt du, er hat Gott gelobt und gepriesen, alles zu Gottes Ehren. Deshalb ist es so geil auf Anbetung und Musik und dergleichen. Schau die ganzen Superstars, die ganzen Superstars, Michael Jackson und all diese Leute, die gesungen und gespielt haben und vorne dran Massen begeistert haben, die wären gute Lobpreisleiter im Himmel. Die hätten das werden können. Die haben das Zeug gehabt, Leute mitzureißen, mitzuziehen. Und Anbetung war Satans Werk und Satans Dienst des Luzifers in der Urzeit. Dass er hat verloren durch den Fall. Und jetzt durch unsere Bekehrung, das ist der Endzweck, durch unsere Bekehrung, unsere Hingabe, wir werden den Platz einnehmen. Wir werden die Lobpreiser Gottes sein. Und wir werden Gott loben und preisen in höchsten Tönen. So, die ganze Kreatur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Weißt du, alles Seufzen, alles Schluchzen und alle Sehnen, das Gott nicht verherrlicht, ist nutzlos. Deshalb versuch alles, was du machst, meinem Gott zu ehren. Jeder Handstreich, jede Handreichung, alles meinem Gott zu ehren. Preist es Gott, verherrlicht es Gott, nützt es was, bringt es, mehrt es den Ruhm Gottes. Wir werden zur Verherrlichung Gottes erlöst und worden erlöst. Und sonst gibt es keinen Grund für mich persönlich, warum ich die Erlösung bräuchte. Wir sind nur zur Ehre Gottes erlöst worden, zur Verherrlichung seines großen Namens. Wir sind hier zur Ehre Gottes. Ich bin hier in Berlin zur Ehre Gottes, nicht zum Vergnügen. Mein Leben lebe ich, versuche ich zur Ehre Gottes zu leben, sonst hat mein Leben keinen Sinn, keinen Zweck. Jede Moral, und jetzt hörst du mir zu, jede Moral, so anständig benehmen, züchtig benehmen, züchtig sich kleiden, was auch immer ist, wenn es nicht zur Ehre Gottes ist, lass es bleiben. Alles zur Ehre Gottes, nicht um den Menschen zu gefallen, Gott gefallen. Wird Gott dabei geehrt und gepriesen? Jeder Anstand, jede Sittlichkeit, wenn es nicht zur Ehre Gottes ist, ist eine Untugend. Weißt du, da bist du selbst nicht glücklich. Aber nach meiner Bibel, ob wir essen oder trinken, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Alles zur Ehre Gottes. Und deshalb frag dich immer, ist das zur Ehre Gottes? Die Musik, das, was ich höre, was ich sehe, ist das zur Ehre Gottes? Verherrliches Gott? Weißt du, nicht nur Kriegsfilme angucken. Weißt du, die Kriegsfilme, die lehren den Leuten nur das Verbrechen. Nur das Verbrechen. Und es wird aufgeheizt, das ist vom Teufel. Wir sollen viel mehr Natur angucken und sagen, Gott, wunderbar hast du gemacht. Wie schön hast du die Schmetterlinge geschaffen und den Spatzen da. Alles geben. Und wenn wir nicht zur Ehre Gottes geben, brauchen wir gar nicht geben. Dann schmeißt das Geld lieber in die Spree, dann siehst du wenigstens, wie es untergeht. Verstehst? Alles geben zur Ehre Gottes. Ich gebe zur Ehre Gottes, dass das Reich Gottes gebaut wird. Meinen Zehnten bringe ich zur Ehre Gottes. Nicht für die Gemeinde, zur Ehre Gottes. Weißt du, dann ist das Laufen, das Geben, das Arbeiten, das Dienen nicht vergeblich. Und Abraham ging hin, wie der Herr ihm geredet hatte. So steht's hier weiter. Er zieht aus, er tut das, was er kann und soll, gehorcht es. Mehr muss er nicht tun, mehr muss ein Mensch nicht tun, mehr verlangt Gott auch nicht von ihm. Wie Gott gesagt hatte. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht mehr tun und nicht weniger tun, als nur das, was Gott gesagt hat. Manche übertreiben es. Und einer der schlimmsten Sünden in christlichen Kreisen ist Übertreibung. Wenn sie schon machen, dann machen sie ganz. Und so stark, nein, Gott will nur das, was du kannst, wo das Problem liegt, wo du es aufarbeiten kannst. Macht es, und Abraham ging hin, wie der Herr ihm gesagt hatte. Auch wenn er nicht alles verstanden hat und wenn die anderen auch den Kopf schütteln und traurig darüber sind, er tat, was der Herr ihm gesagt hat. Was der Herr ihm gesagt hat. Er tut es für Gott, nicht für den Menschen, auch wenn er jetzt den Vater noch mitnimmt und noch ein paar Sachen noch mit dabei hat, wo er noch nicht ganz erlöst ist, es spielt keine Rolle. Gott wird uns erlöst am Ende des Weges. Und er bleibt auf dem Weg zur Ehre Gottes. Er zieht, durchzieht das Land Kanaan, geht nach Ägypten, alles zur Ehre Gottes. Guck mal, so eine dünne Bibel, was er hat, dieser Abraham. Und er geht aus und er tut. Und wir haben heute die ganze Bibel. Mit, was weiß ich, mit wie vielen Seiten. Eine Fülle von Offenbarungen. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben das vollbrachte Werk Jesu Christi. Wir wissen mehr, als was Abraham damals wusste. Der hat nur ein Bröckele gewusst. Und sind wir die Täter des Wortes? Da ist so viel gesagt worden. Verherrlicht unser Leben Jesus und den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, wann ist der Heilige Geist bei einem Menschen da? Nicht, wenn er in Zungen redet. Der Heilige Geist ist in einem Menschenleben erst da, sichtbar, wenn er Jesus verherrlicht. Denn der Geist wird kommen und mich verherrlichen. Der Geist wird von meinem nehmen und euch geben und wird mich verherrlichen. Jesus, nicht nur Zungen reden. Weißt du, das kann jeder. Und das ist lernbar. Auch alle Hochkulturen haben das. Hochreligionen haben, dass sie da in anderen Sprachen reden. Das ist also nichts Besonderes. Aber Jesus verherrlichen, Jesus auszuleben, und er wird mich verherrlichen. Und wenn ein Christ den Heiligen Geist hat, der benimmt sich anders, redet anders, denkt anders, verhält sich anders. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann wird Jesus groß, und es geht nur um Jesus. Wir haben hier dreimal Jesus gesungen, Jesus, 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 Jesus. Verstehst? Wir können nur noch Jesus, und wir wollen mit was anderem nichts mehr zu tun haben, als nur mit Jesus. Er wird mich verherrlichen. Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag, als wir gehört haben von euch, was bei euch los ist und so weiter, nicht ab, für euch zu beten und bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, allen geistlichen Weisheit und Einsicht. Weißt du, das sind die Kennzeichen, dass du plötzlich Jesus verstehst und die Dinge verstehst und den Durchblick hast und nicht mehr sagst, wo bin ich und wie geht's weiter. Er möge euch erfüllen mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, so dass wir Aushängeschild, Reklameschild für Jesus sind. Jesus wohnt nicht in Kapernaum, da hat er mal gewohnt. Die Leute haben das Dach abgedeckt. Er ist nie mehr nach Kapernaum gezogen. Aber Jesus wohnt jetzt in dir. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Und deshalb würdig des Herrn und ihm in allen Stücken, dass wir ihm in allen Stücken gefallen und Frucht bringen in jedem guten Werk und dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werden mit aller Kraft durch seine herrliche Macht in aller Geduld und Langmut. Und das ist sind die Kennzeichen eines geisterfüllten Lebens, dass du langmütig bist. Du hast Jesus Geduld. Du kannst warten und kannst nochmals warten und kannst nochmals warten. Du musst nichts übers Knie brechen. Die Stunde wird kommen. So, kein Glaubensschritt braucht getan zu werden, ohne Licht von Gott zu haben, ohne Anweisungen. Deshalb, wir brauchen diese Anweisungen, diese göttlichen Belehrungen und Offenbarungen. Und wir müssen warten, bis Gott zu uns geredet hat. Und Gott hat mit uns was vor. Aber wir müssen seinen Weg gehen, nicht meinen. Ich denke, ich verstehe. Nein. Entschuldigung, aber je blöder wir sind, desto sicherer führt uns der Herr. Tut mir leid. Weißt du, je gebildeter wir sind, desto eingebildeter sind wir. Schau, die Leute, die studiert haben, die können das Evangelium nicht verstehen, aber so ein Analphabet, der kommt, packt's und nimmt's mit und sagt Halleluja. Aber wir versuchen uns irgendwo einzuordnen. In unserem Blechkasten. In aller Liebe. Wir bekommen das, was Gott uns verheißen hat. Aber wir müssen jetzt in Verantwortung und vor Gott stehen und zur Verherrlichung Gottes. Und Abraham zog aus. Wenn wir Gottes Wege gehen wollen, dann brauchen wir immer die Rückendeckung Gottes in unserem Leben. Dass Gott hinter uns steht oder neben uns steht. Wir brauchen seine Zustimmung. Wir brauchen seine Anweisung. Sonst schießen wir am Ziel vorbei. Sonst gibt es Missbildungen und Fehlentwicklungen in unserem Leben. Missgeburten. So, der Ismael, verstehst du jetzt? Jetzt haben wir den Salat. Weil er wollte nachhelfen dem lieben Gott. Der liebe Gott braucht keine Nachhilfe. Er ist stark genug. Wenn er das nicht macht, dann hat er es nicht gewollt. So, wenn wir mit Gott gehen, dann tut er für uns die Dinge nach seiner Zeit und seinem Terminplan. Gott sagt zu Abraham, ich will dir dieses Land geben. Ich will, verstehst du, das ist so wichtig, zu wissen, was Gott will. Ich will dir das Land geben, ich will dir Nachkommen geben, ich will dir deinen Namen groß machen, ich will dich zum Segen machen, ich will. Wenn du im Willen Gottes bist, das macht dann der liebe Gott. Da musst du gar nicht darum bitten. Oh Gott, gib mir einen großen Namen. Gott gibt mir viele Nachkommen. Wenn du im Willen Gottes bist, macht Gott alles. Dann kannst du die Gebete dir sparen. Kannst ganz andere Gebete sprechen. So. Sei nur um die Ehre Gottes besorgt. Dann hast du in deinem Leben ausgesorgt, Bruder, Schwester. Dann wird er dir geben, was du brauchst. Wie viel du brauchst. Er wird das geben. Und wenn nicht, dann verlierst du das, was du hast, wenn es nicht vom Herrn ist, wenn der Herr nicht bestätigt die Sache, das wird dir genommen, das wird dir davonlaufen, das wird zerrinnen unter den Fingern. Also, zur Ehre Gottes. Und dann kriegst du noch Zugabe. Und trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Da geht es um Essen, Kleidung, alles Mögliche. Gott hat Abraham berufen, er folgte diesem Ruf, und das ist, was Gott wollte, und dann sagt er, ich will dir das und das geben, dann würde ich dafür sorgen, dass du das Ziel erreichst. Nur Berufene hören die Stimme Gottes und nur Berufene erreichen auch das Ziel Gottes. Nur Berufene. Und die Garantie für die Erreichung deines Zieles liegt nicht in dir, sondern in Gott. Er sagt, ich will all das tun, was du nicht kannst, was dir unmöglich ist. Du musst nur jetzt dein Hintern bewegen, aufstehen und marschieren. Gott selbst bürgt dann für die Berufenen und sagt, ich will dich dorthin bringen. Ich begleite dich. Ich qualifiziere dich. Weißt du, du musst, wenn du zum Heiland kommst, musst nicht irgendwelche Qualitäten mitbringen. Es ist ein ganz dummes Zeug, was die Leute sagen. Du musst studiert haben und das. Dann kann der liebe Gott dich gebrauchen. Ich habe festgestellt, Gott qualifiziert seine Leute. Wenn wir die Schule Gottes durchlaufen, wie Abraham, wie Moses, wie die anderen alle, Josef, dann sind wir qualifiziert, dann sitzen wir da und sie sind menschlich, göttlich und geistlich. Josef auf dem Thron der Pharaonen. Gott ist es, der uns dann einsetzt. Er ist dann derjenige, der uns ja nicht verlässt und nicht von uns weicht. Abraham, du sollst ein Segen sein, aber zieh aus. Bist du bereit auszuziehen? Manche haben schon Schwierigkeiten umzuziehen, aber geschweige denn auszuziehen. In ein fremdes Land, du kennst die Sprache nicht, die Kultur nicht, das Klima nicht. Weißt du, wie viele Leute sind ausgewandert nach Amerika oder andere Länder, nach Russland, die Mennoniten, um ihres Glaubens willen. Was wärst du bereit für Gott, um deines Glaubens willen, zur Ehre Gottes, was wärst du bereit zu tun? Und ich möchte, dass du das mit nach Hause nimmst, darüber betest und dich fragst, Herr, wozu bin ich bereit, wozu bin ich fähig, willig überhaupt, zu deiner Ehre was beizutragen, irgendwo in meinem Leben, was auch immer ist. Und dann kannst du mit Gott rechnen, dass er dich ans Ziel bringt, wie ein Abraham, dass du einen Platz in Hebron findest, wo du dein Haupt hinlegen kannst und ruhig sein kannst und gelassen sein kannst. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. So wie du Abraham geführt hast, so führst du alle Kinder Gottes. Und Herr, wir sind Geführte. Wir sind nicht wild herumlaufende und springende. Wahre Kinder Gottes werden geführt. Sie werden geführt auf rechter Straße um des heiligen Namens Gottes willen. Sie werden geleitet, sie werden begleitet von den Engeln. Die stehen alle Spalier, Herr Jesus. Wenn wir in deinem Namen gehen, jubiliert der Himmel, freut sich der Himmel über jeden, der umkehrt und nach Hause geht. Und wir sind auf dem Nachhauseweg. Wir gehen Jesus dir entgegen und wir werden den Platz einnehmen, den du für unser Leben vorgesehen hast. Und wir werden das sein, was du aus uns machen willst. So, dass du sagen kannst, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Herr, und du sollst auch mein Gott sein. Halleluja. Amen.